Er sitzt da und grübelt. Er schreibt ein paar Worte auf und dann hält er wieder inne und denkt nach. Was möchte er ihnen eigentlich sagen und wie möchte er es eigentlich am besten sagen? Er sitzt an seinem Schreibtisch und er bereitet die Vorlesung vor, die er halten soll. Es geht zum Römerbrief, dazu soll er was sagen, und er hängt schon länger in seiner Vorbereitung in diesem ersten Kapitel fest. Gerade ist dem Wittenberger Professor Martin Luther ein Licht aufgegangen, nämlich da, wo da von der Gerechtigkeit die Rede ist, die Gerechtigkeit vor Gott, da ist gar nicht gemeint, dass es eine Gerechtigkeit ist, die wir bringen müssen, sondern er hat jetzt verstanden, dass es eine Gerechtigkeit ist, die Gott schon lang gebracht hat, die er schon lang erwirkt hat. Gott fordert gar nicht die Gerechtigkeit von uns, sondern er schenkt sie uns. Das ist dem Martin Luther gerade aufgegangen bei der Vorbereitung seiner Vorlesung. Gerechtigkeit vor Gott ist keine Aufgabe. Es ist kein Werk, das uns auferlegt ist, sondern es ist ein Geschenk. Gewirkt durch Jesus Christus. Diese eine Erkenntnis, die ändert alles. Die ändert für ihn persönlich alles. Er hat ja in seinem Leben nichts anderes gemacht bisher. Er wollte immer gerecht sein vor Gott und dafür hat er alles getan, was ihm möglich war. Er hat als Mönch versucht, Gott gerecht zu werden. Er hat auf viel verzichtet. Er hat sich manchmal sogar selber bestraft, um die Strafe Gottes kleiner zu machen. Er hat das getan, was er für nötig hielt, dass er Gott in seinem Zorn milde stimmen kann. Und immer wieder war da aber diese Erfahrung, dass es nicht packt, dass er immer wieder scheitert, dass er sich ungerecht fühlt, dass er weiß, er kann diesem Anspruch nicht gerecht werden. Er ist zu schwach. Und auch als Professor ist es für ihn ein Rätsel, wie das denn sein kann, dass Gott Gerechtigkeit fordert und dann trotzdem die Menschen immer in ihrer Sünde festhängen lässt. Die hängen da drin und für viele Menschen seiner Zeit war das ja eine große Not. Die Kirche hat ein Angebot gemacht. Die Kirche hat gesagt, naja, kauft euch einen Ablassbrief und dann seid ihr frei von den Strafen für eure Schuld. Aber das kann doch wohl nicht sein. Man kann sich nicht mit Geld von seiner Schuld oder von den Strafen dafür freikaufen. Nein, dieser Gedanke, der hier seine Vorbereitungen durchkreuzt, der ändert alles. Der ändert auch sein Verständnis von dem, wie Gott ist. Der ist nämlich auf einmal viel mehr als nur ein strenger Vater, der verurteilt, so wie es sein Vater mit ihm gemacht hat. Hans Luther war ein strenger Vater und der hatte Erwartungen an seinen Sohn und hat ihn schwer verurteilt, wenn der Sohn Martin nicht so war, wie er sich's vorgestellt hat. Nein, so ist Gott nicht. Gott ist ganz anders. Sein Verhältnis Gott gegenüber wird durch diese Erkenntnis viel unbeschwerter, viel freier, viel leichter. Und auch viele Bibeltexte liest er jetzt ganz anders, weil er versteht, wie Gott ist. Es ist wie eine Befreiung für den 32-jährigen Martin. Es ist der Auslöser, dass er ganz neue Töne anschlägt an der Universität in Württemberg und auch generell in der Theologie ganz neue Töne aufbringt. Und es ist auch das, was ihm Mut gibt, gegen Widerstände standhaft zu bleiben, selbst wenn das der Kaiser oder der Papst ist. Letztlich ist dieses Verständnis von Martin Luther der Auslöser für Veränderungen der gesamten Kirche, auch unserer westlichen Kultur, dass es eine evangelische Kirche überhaupt gibt. Es ist der Auslöser für mehr Gewissheit und für weniger Angst. Gerechtigkeit als Geschenk, nicht als Forderung Gottes und schon gar nicht als Produkt, das die Kirche verkaufen kann. Der Ablass, der ist eine Falle. Und das wird dem Martin Luther jetzt erst so richtig bewusst, was da eigentlich falsch läuft. Dass da die Kirche Versprechen macht, die sie gar nicht halten kann, die sie auch gar nicht geben kann, weil es nicht ihre Aufgabe ist, weil sie es auch gar nicht braucht, weil man ja schon gerecht gesprochen ist in Christus. Ihm wird jetzt erst klar, wie falsch dieser Ablasshandel eigentlich ist. Nein, so Gerechtigkeit ist nichts, was man erarbeiten muss, sondern etwas, was man geschenkt bekommt. Allein durch Christus, allein durch die Gnade, allein durch den Glauben. So sitzt er da. Aber Martin Luther ist nicht der Erste, der diesen Gedanken hat. Wie er das gerade seinen Gedanken zu Papier bringt, da denkt er zurück an einen, der hat schon knapp 1500 Jahre vor ihm was ganz Ähnliches gedacht. Und wir gehen diese Rückblende jetzt mal mit. Er sitzt da und er grübelt und er schreibt ein paar Worte auf, dann hält er wieder inne und denkt nach. Was möchte er eigentlich sagen? Und wie möchte er es am besten sagen? Er sitzt an seinem Schreibtisch und schreibt einen Brief an die Christen in der Provinz Galatien. Paulus hat eine Botschaft an die jungen Gemeinden dort, weil es dort Streit gibt, weil man dort Leute verunsichert. Besonders die, die neu zum Glauben gekommen sind, die werden dort verunsichert, weil manche behaupten, dass man auch als Christ sich beschneiden lassen muss. Und das bringt Paulus auf die Palme. Das kann man so nicht stehen lassen. Und deshalb schreibt es auch deutlich und unmissverständlich, so dass es jeder versteht. Er taucht seinen Feder in die Tinte und er beginnt zu schreiben. Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nutzen. Ich sage es noch einmal mit allem Nachdruck, jedem, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten. Ihr habt dann mit Christus nichts mehr zu tun. Jeder, der durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten will, hat damit die Gnade verspielt. Wir aber, wir dürfen durch den Geist Gottes hoffen, aufgrund des Glaubens vor Gott gerecht zu gelten. Denn wenn wir zu Christus Jesus gehören, spielt es keine Rolle, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Und er legt seine Feder wieder weg und hebt das Blatt noch ein bisschen hoch und guckt mal, liest noch mal durch, was er da gerade draufgeschrieben hat. Ja, wenn er so schreibt, müsste es deutlich genug sein. Das müsste ankommen. Seine Botschaft ist klar, die Gnade macht frei. Jesus macht frei, nicht das Gesetz, nicht die Beschneidung. Er sagt sogar sehr deutlich, die Forderung, sich beschneiden zu lassen, ist eigentlich eine Falle. Der sich unter das Gesetz des alten Bundes stellt, der muss es dann auch ganz halten. Der macht sich zum Sklaven von diesem Gesetz. Der gibt die Freiheit auf, die er ja eigentlich schon lang hat, die Freiheit in Jesus Christus. Wer meint, dass er sich durch das Gesetz vor Gott gerecht werden kann, der wird scheitern. Irgendwann wird er scheitern. Das kann nämlich keiner schaffen. Das hat er selber ja erlebt. Er, Paulus, jahrelang hat er sich dafür verkämpft. Er hat alles getan, was in diesem Gesetz drinsteht und trotzdem ist er gescheitert. Das hat ihn zu einem fanatischen Eiferer gemacht. Er hat erst später gemerkt, wie gefangen er eigentlich war in seinem Streben nach Recht und in seiner Gesetzlichkeit. Deshalb ist ja gerade dieser neue Bund, den er kennenlernen durfte, der sich an Jesus Christus festmacht, so besonders, weil er frei macht von all dem, weil er frei macht von all den Forderungen, weil er die Gnade ganz vorne hinstellt und alles andere unter die Gnade stellt. Deshalb kann man ja hoffen, deshalb kann er glauben. Deshalb ist seine Beziehung zu Gott etwas, das man befreit leben kann und nicht etwas, das man erarbeiten muss. Für Paulus hat es alles verändert. Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Er war vorher einer, der ganz brutal andere verachtet hat und auch verfolgt hat. Und jetzt ist er zu einem geworden, der gelernt hat, zu lieben, zu vertrauen. Er ist wirklich befreit, seit er Jesus begegnet ist. Und frei sein heißt für Paulus jetzt nicht, naja super, dann kann ich ja machen, was ich will. Dann kann ich mich meinen Leidenschaften hingeben, juckt ja dann keinen mehr. So wie man vielleicht Freiheit heute oft versteht. Wenn man Leute heute fragt, dann sagen die oft, Freiheit heißt, ich kann machen, was ich will. Aber darum geht's dem Paulus gar nicht. Freiheit ist für ihn was, was ihm einen neuen Blick auf sein Leben wirft. Was ihm auch zeigt, was wichtig ist. Was ihm zeigt, was er schon geschenkt bekommen hat. Und vor allem auch, er erkennt durch die Befreiung auch, was ihn wieder gefangen nehmen will. Wie zum Beispiel diese Beschneidung, dass das eine Falle ist, dass das ein Rückschritt ist. Das erkennt er erst, weil er aus der Freiheit lebt. Dort, wo jemand anderes irgendeine andere Sache an die Stelle von dem Gnadengeschenk Gottes stellen will, da reagiert Paulus empfindlich seither. Und dass in Galatien die Beschneidung gefordert wird, das regt ihn auf. Kapieren das die Galater denn gar nicht, was sie da eigentlich schon haben? Die Beschneidung ist das Bundeszeichen vom alten Bund mit Abraham. Natürlich hat man seither alle Männer im jüdischen Volk beschnitten. Das war üblich, das war eine Tradition. Auch er selber ist beschnitten. Bei ihm hat man das auch so gemacht. Aber es geht eben nicht darum, was üblich ist und was Tradition ist. In dem Fall ist es nämlich sogar gefährlich. Denn wer sich unter das Gesetz vom alten Bund stellt, wer meint, dass er das braucht, um selig zu werden, der hat noch gar nicht verstanden, was er eigentlich in diesem neuen Bund mit Jesus Christus schon lang hat. Wer Jesus braucht, der braucht keine Beschneidung. Wer Gnade hat, braucht kein Gesetz. Oder zumindest nicht so, um sich gerecht zu machen dadurch. Das Gesetz ist da ganz anders. Es zählen Glaube und Liebe und Hoffnung, die man im Geist hat, für Paulus. Ja, wer zum Glauben an Jesus kommt, der soll nicht beschnitten werden, sondern getauft werden. Die Taufe ist doch genau das, was dafür steht, dass Gott uns alles schenkt, dass er uns ein neues Leben verheißt, dass er eben auch gerade nichts dafür verlangt, was wir selber bringen müssen. Wer das annimmt, der hat den Glauben. Und wenn wir gerade bei der Taufe sind, drehen wir noch eine Runde. Sie sitzt da und grübelt. Sie schreibt ein paar Worte auf, dann hält sie wieder inne und denkt nach. Was möchte sie eigentlich sagen und wie sagt sie es am besten? Sie sitzt an ihrem Schreibtisch und sie bereitet einen Brief an ihr Patenkind vor. Als Dote ist sie damals mit am Taufstein gestanden, als das kleine Mädchen getauft worden ist. Das ist schon eine ganze Weile her mittlerweile, aber sie nimmt ihr Versprechen ernst. Und sie möchte eine Patin sein, die ihrem Patenkind auch zeigt, was es für eine Bedeutung hat, getauft zu sein. Und sie erinnert sich noch gut, wie sie am Taufstein stand und wie sie dieses kleine, zerbrechliche Menschlein auf dem Arm getragen hat. Und da war ihr das eindrücklich, dass dieses Mädchen nichts mitbringen musste, nichts vorher leisten musste, auch nichts vorher verstanden haben musste. Sie konnte damals noch gar nichts verstanden haben und trotzdem hat Gott ihr da schon das ganze Heil zugesprochen, hat ihr versprochen, für sie da zu sein, ihr Glauben anzubieten, ihr das zu schenken. Und das ist ihr klar geworden in diesem Moment. Glaube ist kein Weg zu Gott. Glaube ist nicht etwas, was man machen muss, um irgendwann bei Gott anzukommen, sondern Glaube ist ein Weg mit Gott. Die Taufe ist der Beginn von diesem Glaubensweg. Mit Gott gehen. Da ist ihr deutlich geworden, was der Paulus meint, warum er die Gnade so groß macht, warum er vor der Gesetzlichkeit warnt. Glaube ist Annehmen der Gnade und daraus sein Leben gestalten. Das ist Glaube. Und genau das möchte sie als Dote ihrem Patenkind weitergeben. Aber manchmal weiß sie gar nicht so richtig, wie sie das machen soll. Sie hat sich heute mal dazu entschieden, einen Brief zu schreiben. Klar, sie hätte auch eine Nachricht auf WhatsApp schreiben können. Das wäre vielleicht direkter angekommen. Aber sie wollte, dass diese junge Dame mal wieder einen richtigen Brief kriegt und dass sie sich freut und dass sie vielleicht auch ein bisschen staunt und merkt, was Besonderes daran ist. Und dann schreibt sie los und überlegt sich, was soll sie denn als erstes da reinschreiben? Und sie denkt, ich schreibe erst mal, warum sie so ein tolles Mädchen ist. Ich schreibe erst mal, was ich an ihr toll finde. Warum sie ein einzigartiges Kind Gottes ist. Wer sagt ihr das denn sonst? Sie soll hören, dass sie so, wie sie ist, für Gott total wertvoll ist. Sie weiß natürlich als Dote, was junge Mädels alles tun, um sich wertvoll zu fühlen, um ihren Wert zu entdecken. Sie weiß natürlich, dass die jungen Mädels Influencern nacheifern und dass sie sich an Schönheitsidealen orientieren, dass sie selber versuchen, möglichst so auszusehen. Und natürlich weiß sie auch um die ganzen Erwartungen, die an sie gestellt sind, in der Schule oder im Verein oder manchmal auch in der Familie, dass die jungen Mädchen da immer wieder diesen Erwartungen nachleben müssen. Die haben es gar nicht leicht, denkt sie sich. Manchmal sind es sogar die Erwartungen von anderen, die sie erfüllen müssen. Aber manchmal unterwirft man sich im Leben solchen Erwartungen, weil man denkt, dann ist ja klarer, was ich tun muss. Das meint Paulus, wenn er vom Gesetz spricht. Und sie wünscht ihrer Patentochter so sehr, dass sie in all den Anforderungen, in denen sie lebt, vor allem die Freiheit spürt. Deshalb ist es so wichtig, dass sie erfährt, dass Glaube nicht so funktioniert, wie nur Erwartungen zu erfüllen. Dass von Gott angenommen zu sein echt frei macht. Dass es unglaublich gut tut, mal nichts tun zu müssen und auch nichts werden zu müssen, weil sie schon etwas ist. Das ist einfach ganz anders. Zum Schluss schreibt sie noch den Namen einer Band in den Brief. Den soll sie mal bei Spotify in ihre Playlist aufnehmen, weil es gibt nämlich so viele gute Lieder, die einem das sagen. Und weil sie das so viel besser formulieren können wie sie als Patin, ist das doch vielleicht eine ganz gute Idee, ihr Patenamt umzusetzen. Man kann da verweisen auf Dinge, die es gibt. Und vielleicht ist es für ihr Patenkind viel besser. Eigentlich denkt sie, wie sie so ihr das Kuvert zumacht, eigentlich hat sie von ihrem Patenkind schon viel mehr gelernt, als sie ihm beigebracht hat. Und so geht's ihm auch. Er sitzt da und grübelt. Er schreibt ein paar Worte auf, dann hält er wieder inne und denkt nach. Was möchte er ihnen eigentlich sagen und wie sagt das am besten? Er sitzt an seinem Schreibtisch und er bereitet die Andacht für die Jungschar vor. Er weiß, dass es da manchmal ganz schön trubelig zugeht und deshalb braucht er auch einen besonders guten Einstieg, einer, der die Kinder fesselt. Vielleicht mal eine Geschichte aus der Bibel, die aus dem Seise noch nicht kennen. Und er will mehr sagen als nur, Jesus liebt dich. Also, das stimmt ja. Und das kann man auch nicht oft genug hören. Und wenn die Jungschar-Kinder aus ihrer ganzen Jungschar-Zeit nur diesen einen Satz behalten, dann haben sie das Wichtigste schon mitgenommen. Aber er überlegt sich, vielleicht fällt ihm ja eine Geschichte ein, wo jemand erlebt, was es bedeutet, dass Jesus einen einfach liebt, ohne es bringen zu müssen. Er grübelt, der blinde Bartimäus vielleicht, der erlebt es doch. Klar, aber der ist zu bekannt. die Geschichte. Das sagen die alle nur wieder, das kenne ich schon. Das ist ganz oft so in der Jungschar. Wie ist mit der Frau am Brunnen? Die erlebt es doch auch, dass sie geliebt ist. Aber geht es da nicht eher darum, dass Jesus sie vor allem kennt? Er grübelt so ein bisschen und schließlich beschließt er sich, von Google helfen zu lassen, und er gibt ein: von Jesus geliebt. Und eins von den ersten Suchergebnissen auf der Homepage dort zeigt, weist ihn auf Johannes hin, den Jünger, von dem er sagt, es ist er, den Jesus liebte. Interessant, offenbar gibt es da einen Jünger, der von Jesus besonders geliebt wird. Und es ist gar nicht mal einer von den bekannten Jüngern. Es ist nicht Petrus. Es ist einer, der eigentlich immer so ein bisschen unscheinbar dabei ist, aber der ganz nah dran ist an Jesus. Vielleicht ist das genau das Richtige für die Jungschar, weil es den Kindern ja vielleicht ganz ähnlich geht, dass sie gar nicht besonders sein müssen, sich nicht besonders herausstellen müssen in der Gruppe, um trotzdem geliebt zu sein. Und war nicht Johannes auch der, der den Satz geschrieben hat, also so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab? Ja, genau. Vielleicht könnte man den mit den Kindern auch auswendig lernen. Und vielleicht fällt ihm noch ein Spiel dazu ein, in dem er auch ohne irgendwas Besonderes leisten oder erreichen zu müssen, gleich schon zu den Siegern gehört. Da könnten die Kinder das auch noch gleich erleben. Das gefällt ihm. Denn die Kinder sollen ja in der Jungschar das hören und erleben, was Jesus ihnen geben möchte. Und das ist wieder einer von diesen Momenten, in denen er merkt, wie wichtig eigentlich seine Aufgabe als Jungschar-Leiter ist. Und er würde sagen, dass er selber schon oft dadurch auch beschenkt worden ist, wenn er sich Gedanken gemacht hat, wie er die Jungschar-Stunde so gestaltet. Ein letztes Mal. Sie sitzt da und grübelt. Sie liest die Worte am Monitor und sie ist gedanklich voll dabei. Ab und zu hört sie auch nicht so richtig hin, was der Pfarrer heute Morgen predigt. Sie ist manchmal ein bisschen abgelenkt und stattdessen denkt sie nach, was soll man das jetzt eigentlich sagen, was ich da jetzt heute Morgen höre? Sie sitzt in ihrer Kirchenbank, am Reformationstag ist sie in die Kirche gegangen. Sie fragt sich, was soll ich jetzt mitnehmen aus dieser Predigt? Und im Stillen schickt sie ein kurzes Gebet an Gott. Bitte lass mich doch verstehen, was du mir heute sagen willst. Und dann denkt sie zurück an Martin Luther. Am Anfang von der Predigt, da war sie noch aufnahmefähig, da hat sie noch gut zugehört. Und irgendwie guckt er sie ja auch die ganze Zeit von der Kanzel da unten schon an. Sie fühlt sich fast ein bisschen beobachtet von diesem Martin Luther. Aber sie erinnert sich an diesen Satz, was für ihn wichtig war. Ich bin gerecht vor Gott, das ist ein Geschenk, das ich annehmen darf und keine Aufgabe. Das hat sie behalten. Ja, und sie hat sich gedacht, ja, das, was für Martin Luther alles verändert hat, das kann eigentlich auch für sie alles verändern. Sie überlegt sich, wo sie eigentlich diese Veränderung in ihrem Leben erfährt. Und sie wünscht sich, dass sie solche Erkenntnisse hat. Vielleicht ist es manchmal auch gut, dass andere diese Erkenntnisse vorher gehabt haben. Dass sie das jetzt einfach hören darf. Und dann denkt sie weiter an Paulus und was der an die Galater geschrieben hat. Die Warnung vor der Rückkehr unter das Gesetz. Das war fast schon ein bisschen zu heftig, fand sie, als sie den Text gelesen hat. Wie der sich wehrt, wie der diese Beschneidung in den alten Bund so fast schon schlecht redet. Hat sie geschockt fast schon, weil der Paulus da so rabiat ist. Aber vielleicht lohnt es sich manchmal darüber nachzudenken, wo man eigentlich auch selber in der Gefahr steht, wieder unter ein Gesetz sich unterzuordnen. Vielleicht merkt man das manchmal gar nicht so. Das, was uns Gnade und was uns die Freiheit so ein bisschen streitig machen will. Vielleicht muss sie da noch ein bisschen mehr drüber nachdenken. Manchmal wünscht sie sich, dass sie die Freiheit mehr spürt in ihrem Leben und in ihrem Glauben. Bei den Gedanken von der Dode, da hat sie zuerst gedacht, naja, das ist ja nichts für mich, ich habe ja kein Patenkind. Aber dann hat sie darüber nachgedacht und hat gemerkt, dass sie auch eigentlich selber, so wie eine Patentante das macht, an andere weitergeben kann, was ihr selber gesagt ist. Vielleicht fängt sie bei ihren Kindern damit an oder bei ihren Enkeln und lässt die mal spüren, was es heißt, angenommen zu sein. Wie kann sie das eigentlich machen? Was fällt ihr da ein? Wie kann man das weitergeben? Vielleicht haben die Kinder ja in der Jungschar auch so gute Mitarbeiter wie der, von dem sie da gehört hat, der den Kindern nahe bringt, dass sie geliebt sind. Und irgendwie bewundert sie diesen Mitarbeiter, weil der das so motiviert macht. Und sie denkt sich, ja, wo habe ich eigentlich als Christ die Aufgabe, das weiterzugeben oder auch um andere Menschen das spüren zu lassen. Gnade ist nicht nur was man bekommen kann, Gnade ist auch was man weitergeben kann. Puh, und so langsam sind es dann doch ganz schön viele Gedanken, die sich da zusammenschnürt und die da zusammengekommen sind während der Predigt, und wahrscheinlich muss sie sich einen aussuchen, an dem sie dranbleibt. Aber in jedem Fall hat sie ein bisschen was von dem verstanden, was Gnade heißt, was geliebt sein bedeutet, was angenommen sein heißt und auch warum wir heute feiern, dass Gott uns gerecht macht. Also das, was den Reformationstag ausmacht. Suchen hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Aber jetzt denkt sie, jetzt wird es so langsam ein bisschen viel und es wird echt auch mal Zeit, dass der Pfarrer endlich mal zum Schluss kommt. Und wie sie das so denkt, sagt der Pfarrer prompt Amen.